Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt an einem ganz speziellen Sonntag. Viele glauben oder befürchten, dass es den grössten Krieg in Europa könnte geben seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe zwei Experten bei mir hier in der Sendung. Der Tim Guldimann, der profilierteste Schweizer Diplomat der letzten 30 Jahre, und der Reini Meier, ehemaliger NZZ-Korrespondent in Moskau. Mit ihnen unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie.
Also, ganz ein spezieller Tag, eine ganz spezielle Zeit, die wir haben im Zusammenhang mit der Ukraine. Über das reden wir mit zwei Experten hier bei mir in der Sendung. Vielleicht zuallererst mal dir, Tim, bevor wir jetzt noch über dich ein bisschen mehr erfahren. Am heutigen Sonntag, wie hoch im Prozent schätzt du die Chance, dass es zu einem bewaffneten Konflikt kommt?
30 bis 40.
30 bis 40 ist relativ hoch. In der Mitte der Woche haben wir schon mal geredet, dass gesagt, nein, es passiert nicht. Also eher ein bisschen steigende Tendenz gegenüber.
Da muss man einfach wissen, was für ein Konflikt. Ein grosser Angriff auf breiter Linie mit der gesamten Militärmacht, die die Russen aufgestellt haben, das ist das eine. Eskalierende Scharmützel mit russischer Unterstützung ist das zweite. Und ein massiver Cyberangriff wäre das dritte. Und irgendeine Mischung halte ich für wahrscheinlich, aber eigentlich fast weniger als 50%, in der Hoffnung, dass die Drohgebärde einfach weiter aufrechterhalten wird, um Konzessionen zu erreichen von der russischen Seite.
Also, Reini Meier, ehemaliger NZZ-Korrespondent in Washington, Bonn und in Moskau. Die gleiche Frage an dich am Anfang. Chancen in Prozent, dass es da zu einem bewaffneten oder, wie sagt es der Putin, militärtechnischen Konflikt könnte kommen?
Ich würde auch sagen 40%. Vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt 10% oder 20%. Aber die Gefahr ist gestiegen und das Risiko ist höher geworden.
Also, Tim, du bist ja der wahrscheinlich wichtigste Schweizer Diplomat in den letzten 30 Jahren. Du bist Leiter der OSZE-Delegation im Tschetschenien-Konflikt 1996-1997. Dann im Friedensvertrag, der dort geschlossen worden ist, dann in Kroatien, dann Botschafter in Iran, dann Schweizer Botschafter in Berlin, dann Nationalrat von der Schweiz, von der SP, Rücktritt 2018, wohnst in Berlin. Wenn du jetzt das vergleichst, die heutige Situation mit damals, mit dem Tschetschenien-Konflikt, wo der Jelzin an der Regierung ist, mit dem Putin, was würdest du sagen, was ist gleich, was ist anders?
Es ist radikal anders, weil das war Russland immer ein Umbruch am Ende des Kalten Krieges mit einer Bereitschaft auf Erwartungen von der internationalen Gemeinschaft, die man dort noch alles gegeben können ahnen. Es ist fraglich, ob das heute überhaupt noch existiert. Russland, das bereit war, dann Prinzipien zu unterschreiben, die eigentlich die westlichen rechtsstaatlichen, aufklärerischen Prinzipien gewesen sind. Es ist so eigentlich die Niederlage im Kalten Krieg. Und ich glaube, das grosse Problem, das wir jetzt haben, ist die Folge der Tatsache, dass, und das ist eine historische Lektion, es ist einfacher zu verlieren als zu gewinnen. Das heisst, aus einem Sieg in dem Kalten Krieg dann auch etwas zu machen, das nicht endet wie am Ende in der Folge vom Ersten Weltkrieg. Das heisst, man hat eine ganz massive Demütigung von Russland als Supermacht in der Folge der 90er Jahre. Jelzin steht für das. Und das ist eigentlich der Revanchismus, der jetzt prägend ist für die aggressive Politik von Putin.
Also das heisst, also du machst den Westen verantwortlich in erster Linie für die heutige Situation, weil man sich da nicht auf eine Art und Weise an Putin angenähert hat und seine Bedürfnisse nach Sicherheit, wie er sie ja definiert, berücksichtigt hat.
Nein, nicht in erster Linie. Es ist vollkommen klar, dass die jetzige Eskalation, die jetzige Bedrohung ausgeht von den Russen. Die Frage ist einfach, was hat man falsch gemacht von westlicher Seite? Und das ist der Aspekt, der mir fehlt in der jetzigen Diskussion auf der westlichen Seite. Und diese Seite gibt es jetzt wieder. Das ist ja auch noch ein Teil von der Strategie, nicht zuletzt von der amerikanischen Regierung. Das heisst, dass man die Solidarität auf westlicher Seite, auf NATO-Seite jetzt lässt, sich verstärken mit der Kriegsrhetorik. Und ich glaube, über das rausgeht, was die objektive Lage ist. Und jetzt hat man eine Konfrontation, wo man auch sagen kann, auf der anderen Seite bei den Russen hat der Putin mit einer Verschiebung von 120'000 Soldaten innerhalb von seinem Land sehr viel erreicht. Er hat erreicht, dass er wieder voll akzeptiert wird als globaler Player. Er hat erreicht, dass die Frage von der sicherheitspolitischen Position von der Ukraine jetzt noch einmal diskutiert wird, muss diskutiert werden. Und er hat nicht zuletzt auch erreicht, dass der Ölpreis jetzt bei $100 pro Fass ist. Das heisst, er hat dank dieser Eskalation auch grosse Einnahmen über Öl und Gas.
Aber gleich, jetzt muss ich noch mal ein bisschen nachfragen. Du sagst, Fehler der westlichen Länder, nachdem eben die Sowjetunion zusammengefallen ist, wo ja der Putin gesagt hat, das ist die grösste geopolitische Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Also, oh nein, vom 20. Jahrhundert, also grösser als der Zweite Weltkrieg, mit 60 Millionen Toten. Aber jetzt gibt es ja zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist ja, das in Helsinki festgeschrieben wurde, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und der Putin, der hat ein anderes Konzept, Einflusszone. Er sagt, alle Länder in der Nähe von uns, von Russland, müssen unter unserer Kontrolle sein. Das ist doch der Grundkonflikt. Also was hat der Westen da falsch gemacht?
Es stimmt, dass die Frage der Einflusszone als neuer Begriff wieder in die Globalpolitik zurückgekommen ist. Zurückgekommen auf Seite von Russland, auch von China, auf eine fatale Art und Weise. Man hat gehofft, das hätte man mit dem Ende des Kalten Krieges können überwinden, wo die Souveränität der Staaten wieder voll zum Tragen hätte kommen können. Das ist heute angesichts dieser Bedrohung und diesen Forderungen nicht der Fall. Was hat man falsch gemacht? Wenn man jetzt nachschaut, wie jetzt Diskussion wieder aufgewärmt wird mit der Frage, hat man den Russen versprochen, dass sich die NATO nicht in Osten ausdehnt? Es stimmt, es gibt keine verbindlichen völkerrechtlich abgesicherte Verträge, die das festlegt. Aber Dokumente, die man jetzt findet und jetzt nach und nach auch mehr in die Öffentlichkeit kommen, zeigen klar, dass von westlicher Seite damals in Aussicht gestellt worden ist, mündlich versprochen worden ist. Es ist damals auch gar nicht realistisch anzunehmen gewesen, dass die Möglichkeit von einer Verschiebung von der NATO in Osten möglich wird. Aber es ist gesagt worden. Und von dem Moment kann man sagen, die Auffassung der Russen, es sei versprochen worden, hat zumindest eine gewisse Grundlage, so dass man sagen kann, es ist unklar. Einfach zu behaupten, es ist klipp und klar, konfrontiert mit einer russischen Interpretation, die auch etwas für sich hat. Das heisst, diese Frage ist eigentlich der zentrale Punkt in der Haltung von Putin, nämlich Sicherheitsinteresse einerseits, das heisst konkret, in der Ukraine wird das westlich, wird das ein NATO-Staat und andererseits auch die Ukraine als ein historisch ganz wichtiger Teil von Russland in der russischen Identität. Vollkommen klar, die Ukraine ist ein souveräner Staat, ist anerkannt worden, auch von Russland als das. Und das wird heute in Frage gestellt von der russischen Position.
Aber gut, eben, wenn man sagt, Versprechungen oder Aussagen vom Genscher, damaligen deutschen Außenminister, kann das Basis sein, jetzt von vorne? Reini Meier, du hast ein Buch geschrieben über den Lev Kopelev, einen der grössten, bekanntesten Dissidenten neben Sacharow und Solzhenitsyn. Und der war ein Ukrainer gewesen, und du hast dich auch viel mit der Ukraine beschäftigt. Also wenn der Putin sagt, Ukraine, das ist Russland, das gehört zu uns, oder wie er es heute sogar sagt, das ist ein Protektorat vom Westen, wie beurteilst du das?
Ja, also ich finde, das kann man nicht einfach so akzeptieren, wie das der Putin heute darstellt. Und wenn ich an meinen an Lev Kopelev, den du erwähnt hast, das ist zu seiner Zeit, ist aber schon vor 30 Jahren gestorben, den habe ich gut kennt, ein bekannter Dissident gewesen, der später unfreiwillig hat müssen in Deutschland leben, weil im Sowjetsystem die Staatsbürgerschaft entzogen hat. Der wäre ganz, ich habe mir das jetzt in den letzten Tagen einmal überlegt, der hätte sicher, wär er auf der Seite der Putin-Kritiker gestanden. Und zwar sehr dezidiert. Er ist in der Ukraine aufgewachsen, in Kiew, hat ukrainisch geredet und russisch daheim und hat beide Sprachen gleich gut können. Und zu seiner Zeit war das kein grosses Thema gewesen, die Unabhängigkeit oder die Selbstständigkeit von der Ukraine. Aber später, nachdem dann der Ostblock zusammengebrochen ist, ist das eben einfach aufs Tapet gekommen. Und er hat das. Die Ukraine ist ja 1991 unabhängig geworden, wo die Sowjetunion zusammengebrochen worden ist. Und Dissident Kopelev hat dann noch gelebt. Und er ist natürlich ist er zufrieden gewesen, glücklich gewesen, dass sein Land jetzt kann, sich selber bestimmen kann. Er hat früher viel erlebt in der Sowjetzeit von der russischen Repression gegen
sein Land. Er selber aber unterstützt, er war ja ein sowjetischer Kommissar gewesen, und er hat im Holodomor, das war eine Art Hungerkrieg gewesen, in den 30er Jahren, hat er auch eine gewisse Rolle gespielt, Teil des Systemischen gewesen, wo ja Millionen von Ukrainer ermordet worden sind oder gestorben sind.
Sie sind verhungert.
Ja. Aber vielleicht jetzt nochmal konkret. Ukraine als eigenes Land. Hat das eine historische Basis, auf die sich die Ukraine stützen
können? Es hat eine gewisse historische Basis. Erstens ist die Ukraine eigentlich der Nukleus oder der erste Anfang von der russisch-orthodoxen Identität.
Eben, das ist das Gegenteil. Also die Russen beziehen sich ja auf das und sagen, in Kiew ist eigentlich unser Russentum entstanden und darum gehört das zu uns. Das ist eigentlich eine Gegenthese.
Ja, das ist eine Gegenthese, aber die ist auch ein bisschen grob geschnitzt. Man kann sagen, dass die russisch-orthodoxe oder die orthodoxe Identität, Gründungskirche steht in Kiew. Und das stört offenbar viele russische Nationalisten besonders, dass das nicht mehr der Gründungsanfang von der russischen Kirche, wo nach meiner Meinung auf die Identität der Russen einen viel grösseren Einfluss hat, als man sich das weitherum bewusst ist. Und mit dem spielt auch der Putin. Darum ist er jetzt plötzlich als früherer Kommunist, geht er jetzt ja regelmässig in Killen und feiert Weihnachten und all die orthodoxe Viertig begat er demonstrativ, das wird dann auch gefilmt und im Land ausgestreut und ausgesendet. Ob er wirklich selber religiös geworden ist, da habe ich meine schweren Zweifel. Aber er hat einfach gemerkt, das kommt gut an im Volk, das kann man verschmelzen mit dem russischen Patriotismus und mit der russischen Identität. Und mit diesen Faktoren spielt er, und er spielt das gegen die Ukraine aus.
Aber Tim, jetzt vielleicht wollen wir jetzt doch noch auf das eingehen. Also Ukraine wird offenbar von Putin nicht als eigenes Land anerkannt. Das ist das eine. Und das andere ist, er will die Glorie oder die Grösse der alten Sowjetunion wieder errichten, weil Russland ist ja ein Land, das schrumpft an Bevölkerung, an Bedeutung etc. Und ist das nicht eigentlich der Hintergrund von dem Ganzen und das mit Zusagen oder Versprechungen von den westlichen Ländern Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ist nur irgendein Vorwand, um das grosse Ziel zu erreichen, das er einfach unbedingt erreichen will?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Frage von der Sicherheit und von der NATO im Denken vom Kalten Krieg als Gegner, als Feind, als Bedrohung aus russischer Sicht, ist ganz zentral. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit dem damaligen Bundespräsident Burkhalter in Moskau, der Putin, dabei zu sein, beim Treffen mit dem Putin. Das ist etwa 3-4 Stunden lang gegangen. Und es ist wirklich aufgefallen, wie ganz zentral für den Putin schon damals, 2014, die Frage von der Ukraine, von der NATO und von der Westorientierung, so quasi in unserem Vorgarten, eine westliche Bastion, ob das EU ist oder ob vor allem NATO ist, wie wichtig das ist für den Putin. Und er hat dort dann auch gesagt, wir haben Informationen bekommen, dass es der West und die NATO bereit wäre, sich vertraglich festzulegen, dass das nicht passiert. Er hat sofort abklären, ob das so ist, und hat dann erzählt, da hätte keine Zusicherung bekommen, dass die Vereinbarung könnte völkerrechtlich getroffen werden. Mhm. Das heisst, das ist eine fixe Idee von der Bedrohung im Denken von Putin. Natürlich kommt alles dazu von Grossmachtdenken, und natürlich kommt dazu, dass irgendwie er denkt, das gehört auch noch zu uns. Aber er ist ja gar nie so klar. Das heisst, er hat nie klar gesagt, nach meinem Wissen, dass er die Ukraine als so eine Stadt nicht anerkennt.
Doch, das hat er also in einem Papier gemacht, das letzte Jahr, wo er, ich glaube, 30-seitiges Papier, wo er gesagt hat, nein, das ist kein souveräner Staat, und das ist viel. Ich glaube, der Auftakt war von dieser Konfrontation, wie wir sie jetzt erleben. Aber ich will vielleicht gleich noch mal fragen, geht es denn um die militärische Seite? Weil ich glaube, der Kalte Krieg ist ja basierend auf dem Gleichgewicht des Schreckens, oder? Second Strike Capability, dass wenn der eine angreift, dann kann der andere zurückschlagen. Und das wird ja überhaupt nicht beeinträchtigt, wenn jetzt da Ukraine in der NATO ist, weil ob da 5 Minuten oder 7 Minuten Vorwarnzeit ist, spielt ja keine Rolle. Und die russischen U-Boote sind vor der amerikanischen Küste etc. Ist es das Militärische, die militärische Bedrohung, oder das, was du auch angetönt hast, einfach die Faszination von einer westlichen Demokratie in der Ukraine, die vielleicht auch auf Russland könnte ausstrahlen und vielleicht auch sein autokratisches System könnte bedrohen?
Das finde ich ein wichtiger Faktor.
Ja, also...
Kann ich etwas dazu sagen? Ja. Also das mit der militärischen Bedrohung angeblich von der NATO gegenüber Russland, das halte ich für einen Mythos. Und das haltet auch, ich habe immer noch mit ein paar Freunden in Russland, die finden das natürlich auch. Das ist ein vorschobes Argument, weil es gibt natürlich historisch, haben die Russen einige Angriffe erlebt unter Napoleon und Hitler. Aber die NATO ist ja nicht der Napoleon und der Hitler. Das ist ein Bündnis von demokratischen Staaten. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in irgendeinem Kopf von einem führenden NATO-Mitglied eine Idee steckt, dass wir jetzt in Russland angreifen. Das würde ja die Bevölkerung und die Parlamente in diesen demokratischen Staaten würden das nie und nimmer unterstützen. Also da ist gar keine Basis vorhanden. Und selbst wenn man den Amerikanern weiss, was alles zutraut, das sind ja keine Unschuldslämmer, auch nicht. Aber auch im Pentagon hat sicher niemand Pläne in der Schublade, wie man Russland angreifen könnte.
Aber glaubt das der Putin, Tim? Glaubt er das wirklich, dass das militärische Bedrohung ist, die er nicht zulassen darf?
Also ich muss einfach sehen, unsere Überzeugungen, unsere Rationalität, dass das alles Kabis ist nicht relevant für das Grossmachtdenken von Putin. Ich muss einfach mal versuchen, nicht Verständnis für ihn zu haben, sondern Verständnis von dem, was er sich einbildet. Und da ist eine Mischung von ganz verschiedenen Faktoren, wo auch zusammenhängt mit einem russischen Grossmachtdenken. Grossmacht im Sinn, es gibt, ich gelesen habe vor kurzem, ein Museum in Moskau, wo die Größe vom russischen Reich in Quadratkilometer festhaltet über die gesamte Zeit hinweg. Und dann sind wir gross geworden, und dann sind wir die Sowjetunion gewesen, und dann haben wir so viele Quadratkilometer gehabt, und dann geht es wieder zurück. Das heisst, das Denken, wir sind eine Grossmacht, mit der ganz massive Demütigung am Ende des Kalten Krieges. Nicht zuletzt, wenn der Obama sagt, Russland ist eine Regionalmacht. Das mag objektiv stimmen, ist aber nur dumm und provokativ und provoziert von Putin einen Revanchismus, den man jetzt gefährlich in der Bedrohung sieht, wo die Ukraine ausgesetzt ist. Aber das heisst, es ist ein Denken von einem ehemaligen KGB-Mensch mit einem Feindbild, das klar definiert ist, das ist der Beste. Und dann nützt es nichts, sich zu überlegen, das sind ja bei der NATO demokratische Staaten, die niemals den Angriffskrieg beschliessen würden. Ja, stimmt. Aber in der Sicht von Putin ist die orangene Revolution in der Ukraine, und das hat man können anweisen, mit starkem Einfluss vom Westen passiert. Das heisst, er sieht das als eine Unterwanderung von seinem Einflussgebiet, vom früheren Reich, und sieht jetzt die Möglichkeit, da eine Hürde zu schaffen.
Aber was ist das für ein merkwürdiges Denken? Ich bin mit dir einverstanden, Tim. Das ist offenbar seine Sicht und sein Bewusstsein. Aber was ist das für ein Denken, wenn man ein Land nur misst an der Grösse? Es ist ja immer noch das grösste Land territorial von der ganzen Welt. Auch wenn die Ukraine und all die anderen früheren Sowjetrepubliken inzwischen unabhängig geworden sind. Ist das der richtige Maßstab, um ein Land zu gross zu machen? Heutzutage wird man doch nur gross und mächtig und einflussreich, indem man kulturelle Ausstrahlung hat, sogenannte Softpower. Oder indem man wirtschaftlich unglaublich dynamisch ist. Da könnte sich ein Beispiel an den Chinesen nehmen. Die müssen sich nicht unbedingt territorial ausbreiten. Und trotzdem sind sie die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Und vielleicht in 10 Jahren sind sie dann die grösste. Und alle Welt respektiert China und bewundert es vielleicht bis zu einem gewissen Grad, wie die schnell einen Aufstieg zugebracht haben, was Russland überhaupt nicht fertiggebracht hat. Die haben eine kleinere Volkswirtschaft als Italien. Und trotzdem wollen sie eine Supermacht sein. Also ich finde das sehr eingeschränkt und eindimensionales
Denken. Aber offenbar ist es das, was
er genau. Ich auch.
Ja.
Es geht ja nicht darum, dass ich Putin irgendwie recht gebe. Wir sind einfach jetzt konfrontiert mit einer Dummheit und mit irgendwelchen dubiosen Illusionen. Ja, aber die sind gefährlich.
Stimmt.
Und das ist jetzt wahr. Stellt sich nur noch die Frage, ob eine Rationalität dahinter ist im Interessenverständnis der Russen oder einfach, ob es noch gefährlicher irrational wird.
Eben, also wenn das ist ja
die Frage. Putin, ich glaube, das ist für mich die Frage. Wenn der Putin rational kalkuliert, kann man sagen, er hat Erfolg gehabt. Mit der Verschiebung der Soldaten, was ich vorhin gesagt habe, hat er sehr viel erreicht. Und es ist vom Westen aus jetzt die Frage, wie kriegt man ihn wieder gesichtswahrend aus seiner Sachgasse raus, mit absurden und dummen Positionen? Das wissen wir. Über die müssen wir nicht diskutieren. Die Frage ist, was man macht. Was macht man jetzt? Und was man jetzt macht auf westlicher Seite, und das hat sich jetzt gezeigt in der Münchner Sicherheitskonferenz, man feiert die eigene Solidarität. Man feiert die eigene Position von Demokratie, Rechtsstaat, Selbstbestimmung, Souveränität. Man sagt, wir haben das Recht auf unserer Seite. Und wir sind nur erfolgreich, wenn wir harte Positionen markieren und Sanktionsmöglichkeiten durchdecken.
Also Entschuldigung, Tim, da würde ich ein andere Akzente setzen. Also der Westen feiert nicht nur sich selber. Der Präsident Biden hat Putin schon im letzten Sommer in Genf getroffen, hat schon ein paar Mal mit ihm telefoniert. Der Scholz ist 5 Stunden mit ihm reden die letzte Woche. Der Macron war vorher da. Es gibt
jetzt das ist dann, richtig. Das
kann
ist
man zum doch Glück. Behaupten, ja. Man nimmt die nicht ernst oder man redet
nein,
nicht mit denen.
Nein, das ist ja das, was der Putin erreicht hat. Man hat ihn vorher nicht ernst genommen als Regionalmacht und jetzt plötzlich nimmt man ihn als globale Bedrohung ernst, sowohl militärisch in der Ukraine als auch wirtschaftlich mit anderen fatalen Folgen, die eine Konfrontation mit sich bringen wird. Aber wenn man trotzdem schaut, was wird jetzt gesagt vom Westen aus? Und was mir auffällt, ist, es gibt eigentlich keinen Ansatz, wo man sich überlegt, mit allen Festhalten an Prinzipien, die nicht zur Disposition stehen können. Wie könnte man sicherheitspolitisch die Sache so angehen, dass ein gesichtswahrender Ausweg für die Russen möglich ist aus dieser absolut dummen Position?
Also, da nehme ich jetzt Wunder. Du bist ja der Verhandler bei der OSZE. Was könnte so eine Zwischenposition sein? Weil die Forderungen der Russen sind ja ultimativ. Alle Waffen von der NATO aus diesen Ländern raus. Im Umfeld von Russland dürfen eben keine NATO-Waffen sein, aus der Ukraine zurück. Dann auch natürlich eben, dass man festlegt, Ukraine nie in die NATO. Und da sagt man im Westen, das sind alles No-Brainers, das geht nicht, das widerspricht auch der NATO-Konvention, vor allem Artikel 5 etc. Also das sind Forderungen auf der einen und der anderen Seite, wo ich keinen Zwischenweg sehe. Und du?
Es gibt schon Ansätze, Entschuldigung, wenn ich dazwischen rede, es gibt schon Denkansätze, was man könnte machen. Es geht ja, die Hauptforderung ist ja von Putin, so denke ich, ist, dass NATO nie und nimmer Ukraine nie und nimmer in die NATO eintritt. Das ist seine Hauptforderung. Dann redet man in dem Zusammenhang von einem Status von Finnlandisierung von der Ukraine. Das ist die Position, die Finnland hat im Kalten Krieg. Die hat nicht explizit zum Westen gehört, ist aber gleich ein demokratisches, unabhängiges Land gewesen, aber hat immer absolut Rücksicht genommen auf die Wünsche und auf die Gefühlslage von der Sowjetunion. Und darüber wird, soviel ich weiß, hinter den Kulissen auch geredet mit den Russen. Das ist aber eine sehr schwierige Frage zu entscheiden, weil die Ukrainer wollen nicht finnlandisiert werden. Sie wollen selber können entscheiden, was sie machen. Und der Westen muss gewissermaßen Ukraine unter Druck setzen und sagen, also sind doch damit einverstanden, dass ihr ein neutrales Land sind oder für immer und ewig auf Mitgliedschaft von der NATO verzichtet. Und ich finde, das sind sehr schwierige Fragen. Im Übrigen denke ich, wenn es gerade ein Konflikt losbricht in den nächsten Tagen, also wirklich ein heißer Konflikt, dann konzentriert er sich hauptsächlich auf die beiden sogenannten Volksrepubliken im Osten von der Ukraine, wo sich schon de facto abgespalten haben von der Ukraine und dass Russland die entweder als unabhängige Staaten anerkannt oder überhaupt gerade selber integriert ins russische Reich.
Gut, das wäre dann etwas, wo man wahrscheinlich hinnehmen würde, weil faktisch ist ja Luhansk und Donetsk faktisch schon Russland. Aber nochmal die Frage jetzt auch an dich, Tim. Was wäre denn eine Zwischenlösung? Wenn jetzt du da verhandeln wärst an irgendwelchen Minsk- oder sonstigen Verhandlungen, was würdest du sehen, wo der Westen könnte den Russen entgegenkommen? Und wo müssten die Russen eventuell zurück buchstabieren?
Es ging aus meiner Sicht jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, versuchen wir doch dafür zu schauen, dass wir eine neutrale Ukraine mit der garantierten Nicht-Mitgliedschaft in der NATO anstreben. Dann hat man an sich das aufgegeben oder schon konzidiert, wo eine mögliche Lösung wäre. Ich glaube, entscheidend wäre, dass man mal sagt, der zukünftige Status sicherheitspolitisch für die Ukraine steht zur Disposition. Wir reden darüber. Und das muss etwas sein, das vor allem von der Ukraine auskommt. Das ist natürlich ein innenpolitisches Problem von Zelensky. Und Zelensky hat in München gesagt, okay, ihr sagt, wir werden nicht NATO-Mitglied. Und das ist ein Fakt. Weil man kann sich nicht vorstellen, dass ein Konsens besteht, bei allen NATO-Mitgliedern die Ukraine aufzunehmen. Schon gar, solange wir in einem offenen Konflikt sind mit Russland, selbst wenn sich der beruhigen wird, kann man davon ausgehen, eine Mitgliedschaft ist nicht konsensfähig in der NATO, genauso wenig wie eine Mitgliedschaft für die Türkei konsensfähig ist in der EU. Es ist schön, wenn gewisse Staaten sagen, selbstverständlich sind wir für einen EU-Beitritt für die Türkei, im vollen Wissen, dass andere dagegen sind. Da kann man natürlich grosszügig sein. Es ist ein bisschen ähnlich in der NATO. Aber zentral wäre die Position der Ukraine. Und der Ukraine müssen wir können sagen, schaut, wir haben ein Problem. Und euer Interesse ist an einer langfristig garantierten Sicherheit. Wie könnte man darüber so diskutieren, dass man mit den Russen da in einen Dialog kommt? Wenn man mal die Türen öffnet, dann könnte man zumindest annehmen, unter der Annahme, der Putin ist rational. Das ist immer eine Annahme. Ich weiß nicht, plötzlich spielt er und ist kriegsgeil und lässt einen Angriff lancieren in der Hoffnung, es kommt dann sicher gut raus. Das ist irrational, ist nicht ausgeschlossen, aber angenommen ist rational. Dann wäre es zumindest zu erwarten, dass die jetzige Bedrohungslage aufrechterhalten wird von den Russen und er einmal schaut, was kommt da raus. Ich glaube, im Moment geht es darum, dass man Zeit gewinnt in diesem Konflikt. Und mittelfristig ist Russland der Nachbar im europäischen Umfeld, wo man sich muss arrangieren muss. Man muss einen Modus vivendi finden. Und ich glaube, mittellangfristig ist das viel einfacher von der Interessenslage aus als mit China. Aber das können wir jetzt gar nicht diskutieren. Die Frage ist, kann man mit Russland sich irgendwie so arrangieren, dass Modus vivendi möglich ist, ohne dass es zu einer grossen Konfrontation kommt. Und da, glaube ich, gibt es Spielraum, wo man bis jetzt noch nicht ausgenutzt hat.
Eben, aber die Frage ist, wie man sich jetzt verhalten soll. Selenskyj sagt, die Sanktionen, die angedroht worden sind, die schlimmsten und härtesten Sanktionen, die man je davon gehört hat, die sollte man jetzt machen, weil wenn Russland oder eben der Putin sich entscheidet, da militärisch einzugreifen, dann ist es spät. Und wenn das nicht gemacht wird, mindestens, dass man jetzt schon sagt, was das für Sanktionen sind, damit Putin vielleicht dann doch noch zögert. Hat er da recht, Tim?
Nein. Erstens, man kann doch nicht jetzt Sanktionen erlassen, bevor etwas passiert. Also de facto ist eine massive Bedrohung vorhanden, aber es ist nicht ein Tat, wo man kann sagen, das rechtfertigt Sanktionen. Das Zweite ist, man muss immer sehr aufpassen, in so einer Situation mit klaren Wenn-Dann-Sätzen zu operieren. Das heisst, man macht das Ultimatum, sagt, wenn ihr angreift, dann machen wir das. Erstens, das Wenn, was heisst das? Eine langsame Eskalation in den zwei Gebieten, die jetzt schon unter der russischen Kontrolle sind, heisst das einen massiven militärischen Angriff ganz nach Westen bis nach Kiew, allenfalls auch von Belarus aus, oder heisst das, und das ist auch eine Wahrscheinlichkeit, die ich sehr gefährlich erachte, nämlich einen ganz massiven Cyberangriff auf die Ukraine, wo man jetzt kleine Aktionen sieht, das könnte noch viel schlimmer sein.
Eben ist das, gemeint, echt unter dem Titel, hat das so sibyllinisch gesagt, militärisch-technische Massnahmen.
Ja,
muss man das verstehen? Cyber eventuell?
Aber, ja, aber was man jetzt nicht soll machen, ist, wir gegenüber Syrien sagen, es gibt eine rote Linie, das sind Chemiewaffen und wenn ihr zuschlägt, dann passiert ganz Böses. Mhm. Die haben die Linie übertreten und es ist nichts passiert. Also genauso muss man sich sehr zurückhalten, genau zu sagen, was man dann macht. Und ich glaube, was der Scholz gesagt hat in Moskau und vorher, nämlich, dass er offen lässt, was mit Nord Stream 2 passiert, ist eine Art, eine Unklarheit einzusetzen für gegenüber den Russen, die nicht recht wissen, was passiert dann. Und man lässt sich dann auch Optionen offen. Es ist dumm, jetzt zu sagen, schaut, wenn ihr etwas macht in der Ukraine, ist Nord Stream 2 zu. Ja, also muss man wissen, was das für Folgen hat.
Der Putin macht das genau gleich. Er redet von militärisch-technischen Massnahmen. Und er sagt auch nicht genau, was denn das ist.
Ja, natürlich.
Und ich finde, der Westen muss, da bin ich mit dir einverstanden, Tim, kann jetzt nicht genau ausbuchstabieren, was denn das für Massnahmen sein wären. Aber der Putin ist beides. Er ist rationaler, aber er ist auch sehr emotional. Nach meiner Meinung leidet er am tief unten in seiner Seele leider an einem tiefen Minderwertigkeitskomplex. Darum
oh ja,
muss
nicht
sich
nur er. Sehr viel in der Russland, in der richtig, russischen
ja.
Geschichte.
Ja, aber ja, er,
das ist das Grundproblem.
Er gründet seine Macht auf dem Minderwertigkeitskomplex, weil er seinen Patriotismus schürt und der Welt demonstriert, ohne mich läuft nichts und alle zittern vor mir. Das ist eine tiefe Genugtuung für die russische Volksseele. Jedenfalls für, den, genau. für die nationalistische Volksseele.
Das heisst, er kämpft auch um sein Image. Aber was passiert, wenn es jetzt einen Krieg gibt und die Sanktionen kommen und vielleicht die Oligarchen, alle seine Buddies in seinem Mafiastaat, dann ihre Reichtümer verlieren? Muss er dann da nicht darum zittern, um seine Macht rein?
Ich glaube nicht. Der Putin ist wirklich im Moment nach meiner Vorstellung und nach meiner Meinung total... Er ist ein Totalherrscher. Er beherrscht alles. Es gibt keinen neben ihm, der irgendwie in Bedrängnis
Aber in einer Kriegssituation,
aber in einer Kriegssituation, wo man etwas schief läuft oder Russland dann Versorgung anfängt zusammenbrechen, weil Wirtschaft nicht mehr funktioniert, dann längerfristig oder mittelfristig, dann könnte es für ihn brenzlig
werden. Was meinst du dazu, Tim?
Ja, ich glaube, im Moment mit einem Ölpreis von 100 Dollar läuft es sehr gut. Das ist ja das.
Und Sie haben 600 Milliarden Devisenreserven und so.
Also, das ist ja das, was ihm die Möglichkeit gegeben hat, ohne Wirtschaftsreformen, ohne den Aufbau von einer konkurrenzfähigen Industrie, abgesehen vom militärischen Bereich, so durch Konsum, das Konsumniveau auf eine Höhe zu bringen, wo man viel Zustimmung bekommt. Solange das andauert, ist das eigentlich sehr gut. Was aber passiert, er kann mit seinen Reserven und kann mit einem hohen Ölpreis und kann vor allem mit einer intensiven wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China sich über Wasser halten. Für einen, sagen wir mal, nicht totalen Konflikt in einer Situation auch, wie das heute ist mit dieser Bedrohung, wo man eigentlich nur davon profitiert. Es ist vielleicht auch ein kurzfristig, mittelfristiges Kalkül, das im Moment rational für ihn aufgeht. Was passiert, wenn eine militärische Konfrontation stattfindet in der Ukraine? Ich bin nicht so sicher, ob das dann so gut ist für ihn. Und darum habe ich, glaube ich, immer noch mit 60% mindestens, dass das nicht passiert.
Okay, aber der Biden, der ist anderer Meinung. Er sagt, es passiert so 100%. Man hat sogar schon den letzten Mittwoch, also während der Olympischen Spiele, was wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich war, weil das hätte Xi Jinping nicht gepasst. Wäre nicht gut gewesen für den Herrn Putin auch, hat man gesagt, der Krieg fängt an. Aber man tut jetzt sagen, 100% in den nächsten Tagen. Was haltest du da davon, Tim, von dieser Art von Informationspolitik der Amerikaner?
Ich finde es falsch, ich finde es dumm, weil das bringt Wasser auf die Mühle von Putin. Das heisst, die ganze Kriegsdiskussion, die man auch im Westen hat in den Medien, verstärkt. Ich sage nicht, die ist erfunden, die Bedrohung ist ganz real, aber sie verstärkt den Eindruck, der Krieg steht kurz bevor. Also die Ankündigung am nächsten Mittwoch, jetzt am vergangenen Mittwoch, findet es dann statt, halte ich für ziemlich dumm und glaube, das dient auch Putin, um nachher zu sagen am Mittwoch zu Abend, ihr habt es wieder einmal nicht gesagt, ihr kennt mich gar nicht.
Also ich bin damit einverstanden, also ich halte das auch für falsch, vor allem ein konkretes Datum ankündigen und auch übrigens all das Botschaftspersonal abziehen. Das macht ja die Schweiz auch und das machen alle Länder. Sogar die Russen ziehen ihr Botschaftspersonal ab. Das ist, was soll denn der Grund sein?
Ja genau, sie wollen natürlich vielleicht auch Bedrohung aufrechterhalten.
Aber dahinter gibt es ein Kalkül, das ist in der New York Times vor ein paar Tagen sehr deutlich auseinanderdröselt worden, warum dass man die Hysterie und die Gefahrenbeschreibungen so laut formuliert und so rausschreit. Man will im Putins Überraschungsmoment aus der Hand nehmen. Und zwar ist das im Zusammenhang offenbar mit der Krim-Annexion 2014, wo alle Welt total überrascht war. Plötzlich sind da ein Russen die Krim annektiert.
Die grünen Männer
sind gekommen. Niemand war darauf vorbereitet im Westen. Und offenbar will man so eine Situation wieder verhindern, wenn es dann tatsächlich, was ja nicht total ausgeschlossen ist, eben, es könnte ja 40% Wahrscheinlichkeit geben, dass dann Russland doch irgendwo einen Angriff an der ukrainischen Grenze. Dann wäre wenigstens im Westen wäre dann niemand total überrascht, sondern würde sagen, also all die Schwarzmaler haben vielleicht doch recht gehabt.
Gut, also müssen wir auch noch vielleicht reden über den Joe Biden. Der hat ja das Desaster erlebt mit Afghanistan. Da ist er wirklich nicht gut weggekommen, auch in der Weltöffentlichkeit, in der amerikanischen Öffentlichkeit. Und hat offenbar jetzt Bedürfnis, sich anders zu verhalten. Muss man das auch unter dem Aspekt anschauen, dass er sein Image aufpolieren will, sagen, ich stehe an. Wir haben jetzt eben im Gegensatz zum Trump haben wir unsere Alliierten auf unserer Seite. Ich bin ein starker Präsident. Was meinst du, Tim?
Ja, der hat doch Nachwahlen nächstens.
Ja, also Midterms im Herbst, ja.
Ja. Und die ganze Eskalation auch in der Rhetorik dient doch dazu, ihn als Führer von der sogenannten westlichen Welt und damit von der NATO sich zu profilieren. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Also das heisst, das Zusammenstehen, das transatlantische Zusammenstehen, solidarisch, ist ein nationaler Message nach Amerika rein, wo sagt, ich bin nicht ein Weichei, sondern ich stand hinter den Prinzipien und mache das anders als der Trump, verlässlich in Zusammenarbeit mit den Partnern, mit der NATO. Und ich glaube, das dient ihm politisch.
Aber ist es auch eine richtige Haltung in dieser Situation?
Ja, ich finde es nicht, weil die Frage von der richtigen Haltung misst sich ja daran, kommt man aus dieser Spannung, aus dieser Bedrohung, aus dieser Krise wieder raus.
Aber warum ist jetzt eigentlich die ganze Krise jetzt entstanden? Die Osterweiterung war ja vor 18 Jahren. Warum gerade jetzt? Warum lässt das der Putin eskalieren? Bringt das seine Panzer an, wo man kann aus der Luft zählen kann, wie viele es sind? Ob es dann 150 oder 190'000 russische Soldaten sind? Das ist eine echte Bedrohung, anders als das mal beim Irak, wo man im Nachhinein haben gesagt, es war alles Fake mit diesen Atomwaffen. Aber die Panzer, die stehen dort.
Die sind real.
Ja, und die Möglichkeit von einem Panzerkrieg in Europa, das hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass das überhaupt mal eine reale Gefahr wird, oder?
Also der Grund, nach meiner Meinung, ist der Putin. Warum das die dort stehen. Er hat das natürlich befohlen, aber er ist in einem gewissen Sinn in einer ähnlichen Situation wie der Biden. Er muss auch seinem Volk immer wieder beweisen, dass er der grosse Zampano ist, dass Europa und die Welt zittert vor Russland. Er muss sein Prestige nach innen muss er ununterbrochen stärken.
Aber könnte da auch in die eigenen Fallen hineintrampeln und sagen, dass er am Schluss dann gleich das muss machen, was er jetzt androht und fast nicht mehr zurückkommen kann, ohne dass er sein Gesicht verliert?
Das ist nicht ausgeschlossen.
Das ist Gefahr. Also, das ist eine Gefahr.
Putin ist eben alles. Er hat viele Facetten. Er ist ein Machtmensch. Er ist auch und ein Zyniker, aber er ist ein grosser Kalkulator. Aber gleichzeitig ist er auch getrieben von seinen nationalistischen Ambitionen und von seinem russisch konservative, slavophile Bewusstsein. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir auch jemand sind und dass die auf uns Rücksicht
nehmen. Aber was wird dann irgendwie im Vordergrund stehen? Das oder das Rationale, dass er dann sagt, eben so ein militärischer Konflikt führt dann zu einer militärischen, aber auch wirtschaftlichen Katastrophe, nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt?
Also rational ist es zumindest bis heute. Für ihn.
Eben, aber wenn es dann macht, wenn er dann die Panzer auf Kharkiv losrollen lässt und auf Kiew?
Ja, dann ist die Frage, dass aus meiner Sicht das nicht mehr rational ist, weil die Kosten enorm gross sind. Aber die Bedrohung an sich hat sich als sehr rational herausgestellt mit dem, was er erreicht hat bis heute. Und jetzt kann er weiter zuschauen. Mhm. Und schaut, wie die anderen reagieren. Und man muss auch sehen, er hat im Moment bis zum Ende des Winters, vor allem gegenüber Deutschland und Italien, einen enormen Hebelarm, weil wenn es zu einer Konfrontation kommt und wenn Gaslieferungen dann ausbleiben, haben wir da im Westen ein massives Problem. Das gibt ihm natürlich ein zusätzliches Druckpotenzial. Also
du meinst Energielieferungen, Gaslieferungen nach Westeuropa.
Ja. Aber würde uns das nicht irgendwie motivieren, zu sagen, wir dürfen die Abhängigkeit von Russland nicht mehr haben? Dass er langfristig
aber nicht bis zum Ende vom Winter.
Nein, aber klar. Aber dass er langfristig sein einziges Geschäft, das er hat, Öl und Gas, kaputt macht, nicht nur durch die ganze Klimaaktivität, die wir haben, wo man sowieso weggehen von den Energien, sondern wenn dann zusätzlich noch der Unsicherheitsfaktor dazukommt, dass man sagt, wir wollen eigentlich mit diesen Russen nichts mehr zu tun haben in Bezug auf Gas- und Öllieferungen.
Also das stimmt für den Fall von einer Konfrontation einer militärischen. Es stimmt nicht für den Fall von einer aufrechterhaltenen Bedrohung, die auf der einen Seite der Westen dazu wird führen, Alternativen sich zu überlegen. Aber das ist nicht etwas, was man in zwei Monaten aufstellen kann. Wenn man flüssiges Gas Energieversorgung aufbauen, ist das eine Sache von mehreren Jahren. Das heisst, man könnte sich ja überlegen, jetzt aus der russischen Sicht, man macht Bedrohung, man setzt die Leute im Westen in Europa so unter Druck, dass die wissen, wie stark die Abhängigkeit ist von uns. Und man schaut, dass wir uns irgendwie arrangieren können mit denen so, dass wir eine Sicherheit haben und dass sich das wirtschaftlich auch für uns positiv auswirkt. Das ist alles nicht ausgeschlossen. Das alles sind zwei verschiedene Szenarien. Das erste Szenario ist, man haltet die Bedrohung aufrecht und holt das Maximum raus, halte ich für rational. Das zweite Szenario ist eine militärische Konfrontation, wo auf beiden Seiten ganz massive negative Folgen hat, mit nicht absehbaren Folgen nachher. Aber also, im Moment ist die Bedrohung, kann man sich gut vorstellen, es wwird weitergespielt.
Ich glaube, das geht uns allen gleich. Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie du gesagt hast, Roger, dass jetzt in Europa, in Osteuropa, ein Panzerkrieg sich abspielt in den nächsten paar Wochen oder zwei, drei Monaten. Trotzdem muss man den Gedanken, darf man den nicht völlig verdrängen, weil es scheint eine Option zu sein, für den Putin jedenfalls. Er tut das so, wie wenn er die Option hätte. Und wie der Tim gesagt hat, man muss Lösungen finden, damit der Putin einen Teil von seiner Forderungen mindestens kann, dass die erfüllt werden und dann wieder kann oben runterkommen von dem hohen Baum, wo er raufgeklettert ist, ohne das Gesicht zu verlieren. Andererseits frage ich mich auch, was ist denn verhandelt worden mit all diesen Gesprächen jetzt mit dem Macron, mit dem
Scholz? Geht ja weiter, Scholz, heute trifft er sich noch mit dem Macron. Gestern hat er noch so China eingebracht, hat gesagt, man ist der Meinung, es braucht weitere Verhandlungen und die territoriale Integrität muss gewahrt sein, also es darf kein militärischen Angriff, Tim. Würde ich dich fragen, hat das eine Wirkung auf den Putin, wenn das China so verbreitet?
Ja, ich meine, das hat eine Bedeutung, dass die Frage von der territorialen Integrität von Taiwan ist nicht so klar wie von der Ukraine. Taiwan ist nicht anerkannt international, mit Ausnahme von ganz wenigen Staaten. Das heisst, die Chinesen haben das Interesse an Taiwan und haben das Interesse, Schützenhilfe argumentativ von Russland zu bekommen mit diesen Ansprüchen, aber gleichzeitig wissen sie, dass die territoriale Integrität völkerrechtlich ist für die chinesische Position absolut akzeptabel, für Russland im Moment nicht. Ich
könnte mir vorstellen, dass ihm Putin das Eindruck macht, wenn die Chinesen so eine Verlautbarung rauslassen. Weil dann muss er ja annehmen, dass die Chinesen ihn bei einem bewaffneten Angriff gegen die Ukraine ihn nicht unbedingt diplomatisch unterstützen würden. Und das könnte mir Druck machen. Abgesehen davon, der Putin ist sich auch bewusst, wenn er sich noch mehr integriert oder annähert an China, dann ist er natürlich dort der Juniorpartner. Und dann kann er auch nicht machen, was er will, sondern dann sind die Chinesen die grossen Weichen stellen. Und ich glaube nicht, dass das für ihn persönlich oder für die Russen selbst, für die Russen als Volk besonders attraktiv wäre.
Reden wir noch einmal über die Schweiz. Wenn es jetzt die Sanktionen geben würde, wenn eben so ein militärisch-technischer Angriff oder was das immer ist, würde kommen und der Westen würde sich entscheiden für die Sanktionen, würde die Schweiz sich dem anschliessen, Tim, was meinst du? Oder vielleicht jetzt auch noch theoretisch fragen, wenn die Schweiz jetzt schon im Sicherheitsrat wäre, was man ja anstreben würde, was für eine Haltung würde man dann dort einnehmen, wenn so etwas aufs Tapet kommt?
Ich fände es nur gut, dass man auf die Welt kommt mit der Schweizer-Russen-Politik, nämlich so, dass man muss Stellung nehmen und muss entscheiden. Und das ist etwas, was uns enorm schwierig fällt. Und wenn wir dann konfrontiert sind mit einer Situation, dass ein sehr großer Teil von der Staatengemeinschaft Sanktionen wird beschliessen, sie werden nicht im Sicherheitsrat beschlossen, weil Russland hat ja Vetorecht im Sicherheitsrat, sind wir in einer Situation, wo man sich muss überlegen muss, ist es dann vor allem NATO, wo man muss sehr zurückhaltend sein muss, weil man als NATO nicht Mitglied auch neutralitätspolitisch sehr zurückhaltend sind? Oder gibt es dann eine Solidarität, wo man kann sagen, ein grosser Teil von der Staatengemeinschaft stützt das? Und dann ist der Manövrierspielraum für das Mitmachen in der Schweiz grösser.
Das heisst, die Schweiz müsste dann die Sanktionen auch verhängen gegen Russland?
Ich nehme an, dass man irgendeine Reform muss mitmachen muss, was dann nicht ging, wäre, dass man sagt, nein, wir machen gar nicht mit. Aber das hängt davon ab, wie breit sind die denn abgestützt.
Also die Schweizer Banken kämen ganz sicher sehr stark unter Druck. Man weiss, es gibt viel russisches Kapital in der Schweiz, gerade bei den grossen Schweizer Banken.
Ja, die Amerikaner können ja gewisse Firmen oder eben Banken dann lahmlegen, die dann noch mit den Russen würden.
Entwickeln und in irgendeiner Form müsste man sich wahrscheinlich mindestens an wirtschaftlichen Sanktionen beteiligen. Die Schweiz hat ja teilweise auch in beschränktem Maße auch mitgemacht bei den Sanktionen, wo verhängt worden sind nach der Annexion von der Krim. Aber das hat man lange überlegt und hin und her diskutiert. Aber es hat Detail sind mir jetzt nicht so bekannt, aber wir sind irgendwie eingebunden worden in das Sanktionsbündnis.
Es ist dann einfach zu unterscheiden zwischen dem, was Schweizer Firmen machen oder machen würden, weil sie sich einfach in der Überlegung, wir wollen den amerikanischen Markt nicht verlieren und darum müssen wir da mitmachen, auf der einen Seite, und die Frage, was vom Bundesrat von der Schweiz als Staat beschlossen wird, und dort wird sicher eine gewisse Zurückhaltung aufrechterhalten in der Art, dass man nicht sagt, man macht voll mit von Anfang an und schaut, was ist politisch möglich. Hm.
Am Anfang von dieser Sendung habe ich von euch Einschätzungen eingeholt, wie gross die Chance ist auf einen bewaffneten Konflikt, weniger als 50%. Aber wie ich jetzt das gehört habe, ist alles abhängig von der Rationalität von einem Mann, von Wladimir Putin, wo man nicht einschätzen kann, sogar du kannst ihn nicht richtig einschätzen, Tim, wo du ihn ja erlebt hast. All das heisst, also wir sind in einer wirklich unsichere Situation und hoffen wir doch, dass das gut rauskommt. Ich bin sehr beeindruckt von dieser Sendung, vom Know-how von meinen beiden Gästen, Tim Guldimann, einem ehemaligen Schweizer Spitzendiplomat, und Reini Meier, ehemaliger NZZ-Korrespondent in Deutschland, in Washington und in Moskau. Danke vielmals und hoffen wir auf einen ruhigen Sonntag, auf eine ruhige Woche und ruhige Monate. Und der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.